Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Tagesgespräch.
Die GM-Aktien sind ein Bestseller. Herr Dietz, warum wollen alle Aktien eines Konzerns, der doch eben fast noch pleite ging?
Ja, da hat ein ziemlicher Stimmungswandel stattgefunden. General Motors hat natürlich die ersten drei Quartale Gewinn gemacht. Und in Amerika denkt man ja auch immer sehr kurzfristig in Quarterly Profits. Und viele Anleger nehmen das offensichtlich zum Anlass, diese Erfolgsstory jetzt in die Zukunft fortzuschreiben. Und das löst natürlich schon eine gewisse Euphorie aus, wenn ein Unternehmen einen solchen Turnaround hingebracht hat. Aber man muss natürlich immer vorsichtig sein. Da sind sicher auch viele Spekulanten dabei, die natürlich jetzt zunächst einmal erwarten, dass sie möglicherweise Kasse machen können.
Also wie es mit GM tatsächlich aussieht, das wollen wir noch anschauen. Aber bis zu diesem Börsengang von GM war es ein langer Weg. Drum zuerst mal eine Rückblende. Herr Dietz, vor 16 Monaten ging GM, General Motors, fast pleite. Es gab ein Konkursverfahren. Kurz, warum ist dieser Konzern überhaupt in diese Lage geraten?
Ja, es sind zwei Dinge zusammengekommen. Einmal hausgemachte Fehler und zum anderen natürlich der massive Einbruch des amerikanischen Automobilmarktes. Normalerweise werden in Nordamerika 16 Millionen Autos verkauft. Letztes Jahr waren das gerade noch mal 10 Millionen. Und dass der Marktführer wie General Motors damit da natürlich besonders stark betroffen war, ist klar. Aber die Krise war eigentlich schon vorher da. GM hat einfach am Kunden vorbei produziert. Die Fahrzeuge zu groß, zu schwer, auch zu hohe Verbräuche, Qualitätsprobleme und da ist natürlich dann in einer solchen Situation, wo ein Unternehmen ohnehin angeschlagen ist, wenn dann der Markt auch einbricht, dann kommt natürlich alles zusammen und dann führt das in ein solches Chaos, kann man sagen, in eine solche Krise und hier war ja dann tatsächlich nur der Rettungsanker der die US-Administration, die dann entschieden hat, bei General Motors einzusteigen.
Jetzt General Motors hatte schon immer wieder mal Probleme, schon 1910, so etwa zwei Jahre nach der Gründung, zu viele Schulden, zu wenig Autos verkauft. Später gab es dann Autos, die den Kunden nicht passten, die zu wenig modern waren, zu wenig effizient. Sind das immer wieder die gleichen Probleme bei General Motors?
Ja, es gibt eine gewisse Gesetzmäßigkeit, denke ich, in der Industrie oder vielleicht in der Wirtschaft insgesamt. Das ist immer, wenn Unternehmen erfolgreich sind und man darf natürlich nicht vergessen, General Motors war über viele Jahre und fast Jahrzehnte auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen, insbesondere in den 50er Jahren, ein strahlender Stern am Autohimmel und auch bis in die 60er Jahre hinein. Und wenn ein Unternehmen sehr erfolgreich ist, dann denkt es, es kann immer so weitermachen. Es hat die richtige Erfolgsformel gefunden. Aber der Markt ändert sich, die Kunden ändern sich, die Welt insgesamt ändert sich und wenn man dann nicht reagiert auf diese Veränderungen, dann kommt man eben schneller in die Krise, als man das erwartet. Und das ist vielleicht auch die Lektion, die man daraus lernen muss. Unternehmen müssen immer wieder neu sich justieren, sie müssen immer wieder neu sich aufstellen, was die Produkte, was die Märkte anbelangt, um langfristig erfolgreich zu sein. Und General Motors war einfach viele Jahre ein sehr träges Unternehmen, ein sehr bürokratisch auch geführtes Unternehmen und hat nicht die Flexibilität gehabt, um sich auf den schnell veränderten Automobilmarkt einzustellen.
Aber das heißt eigentlich, man kann nicht General Motors, es ist nicht ein Problem, das bei General Motors alleine vorhanden ist, sondern das ist eigentlich typisch auch für die anderen Großen der US-Autoindustrie, also Ford und Chrysler, aber überhaupt für die Wirtschaft, wie Sie gesagt haben, also nicht spezifisch jetzt GM.
Ja, das ist natürlich ein gemeinsames Phänomen, was die großen Unternehmen haben. Es gibt einen schönen Satz aus den 80er Jahren für General Motors, on a clear day you can see General Motors. Das heißt, manchmal sind die Headquarters dieser Unternehmen so weit über den Wolken, dass man sie nur an einem wirklich schönen, klaren Tag sehen kann und umgekehrt sieht dann eben auch das Management nur an einem schönen, klaren Tag auf den Markt, wie er in seiner Realität ist. Trotzdem, es gibt natürlich Unterschiede und auch man darf auch die amerikanischen Konzerne, die Big Three, General Motors, Ford und Chrysler nicht über einen Kamm scheren. Da gibt es natürlich Unterschiede. Insbesondere Ford ist ja wesentlich besser durch die Krise gekommen als seine beiden Mitbewerber.
Der Staat musste GM unter die Arme greifen, als der fast pleite ging. Und wenn man das umrechnet, sind das so ungefähr $12,000 Subventionen für jedes verkaufte Auto von General Motors. Ist sowas überhaupt gerechtfertigt?
Ja, das ist, es war zunächst einmal überraschend, dass überhaupt der amerikanische Staat hier eingestiegen ist, denn das ist etwas völlig Ungewöhnliches für die USA. Das entspricht nicht dem Verständnis der Amerikaner von ihrem Wirtschaftssystem, das sie als Kapitalismus bezeichnen und damit da auch kein schlechtes Gewissen haben, dass sie in einem kapitalistischen Land leben. Es war sehr ungewöhnlich, denn es gibt meines Wissens kein Präzedenzfall aus der jüngeren Vergangenheit, in dem die amerikanische Regierung so etwas gemacht hätte, außer im Bankensektor, wo man diesen Weg auch gegangen ist. Das ist sehr ungewöhnlich und es war sicher eine ungewöhnliche Situation, aber es war natürlich schon ein ordnungspolitischer Sündenfall, denn man hat möglicherweise damit natürlich auch einen Präzedenzfall für zukünftige Probleme geschaffen.
Warum macht die Regierung oder machte die US-Regierung so etwas? War es mal GM wirklich eine amerikanische Ikone ist oder auch ein bisschen too big to fail? Also im Sinne von vor dieser ganzen Krise hatte dieser Konzern doch über 200.000 Mitarbeiter weltweit.
Ich denke, es ist eine Mischung aus beidem. Natürlich, General Motors war viele Jahrzehnte das Flaggschiff der amerikanischen Industrie, das Aushängeschild weltweit. Und da ist natürlich dann die Neigung groß, ein solches Unternehmen nun nicht einfach pleite gehen zu lassen, beziehungsweise natürlich war es nicht ausgeschlossen gewesen wäre, dass eventuell ein anderer Investor aus einem anderen Land sich GM billig einverleibt hätte. Und das ist sicher der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich der, an einem Automobilhersteller in der Größe von General Motors hängen natürlich sehr viele andere Unternehmen, Zulieferunternehmen mit dran. Und ein solch großes Unternehmen reißt natürlich andere Unternehmen mit in die Krise hinein, wenn es dann scheitert. Und dieses Risiko wollte man offensichtlich in den USA nicht eingehen.
Herr Dietz, Sie haben von Präzedenzfall gesprochen. Jetzt Konkurrent Ford ist ohne Staatsintervention durch die Krise gekommen, hat GM in den USA sogar überholt verkaufsmäßig, schrieb früher schwarze Zahlen als GM. Warum eigentlich? Warum dieser Unterschied?
Ja, Ford hat sehr viel früher als General Motors erkannt, dass sich der amerikanische Markt verändert. In der Vergangenheit war eben in Amerika alles gut zu verkaufen, was große Fahrzeuge anbelangt, mit großvolumigen Motoren, also nicht einfach nur Sechszylinder, sondern Achtzylinder, natürlich mit entsprechend hohen Verbräuchen, aber bei den Benzinpreisen in den USA war das sehr lange kein Problem. Ford hat früher erkannt, dass sich der Markt verändert, dass die Benzinpreise steigen, dass sich die Kunden darauf einstellen und hat dann etwas gemacht, was General Motors versäumt hat. Ford hat einfach auf seine europäisches Know-how zurückgegriffen, wo man ja schon viele Jahre kleinere Motoren hatte, verbrauchssparsamere Motoren, auch kleinere Fahrzeuge. Und Ford hat dann diese Fahrzeuge zum Teil allerdings leicht modifiziert, aber im Wesentlichen europäische Fahrzeuge in den amerikanischen Markt eingeführt und hat damit einfach den Kundengeschmack schneller getroffen und hat schneller auf die sich veränderte Marktsituation reagieren können.
Also das heißt, die staatliche Hilfe für GM war eigentlich auch für Managementfehler.
Ja, man muss klar sehen, man hat letztlich einem Management geholfen, das über viele Jahre versagt hat, das einfach die falschen Entscheidungen getroffen hat, die falschen Produkte auf den Markt gebracht hat. Und natürlich stellt eine solche staatliche Hilfe auch eine massive Wettbewerbsverzerrung dar gegenüber den anderen Wettbewerbern. Wenn einem staatlich geholfen wird, die anderen müssen das eben sich selber erkämpfen, den Erfolg, ist das eine klare Wettbewerbsverzerrung und auch unter diesem Gesichtspunkt sicher kein gutes Beispiel für eine vernünftige Wirtschaftspolitik.
Jetzt heute Börsengang von General Motors, weil in dieser ganzen Zeit war GM nicht mehr an der Börse. Jetzt gibt es böse Zungen in den USA, die sagen, GM stehe für Government Motors, also dass die Regierung immer noch beteiligt ist, weil offenbar hat sie nicht die ganze Beteiligung verkauft, sondern nur etwa ein Fünftel.
Ja, ich denke, das ist jetzt unter den gegebenen Bedingungen sicher auch richtig, denn zum einen wäre natürlich ein noch größeres Volumen in den Markt zu werfen, riskant. Das heißt, alle Anteile zu verkaufen, hätte möglicherweise die Aufnahmefähigkeit des Kapitalmarktes in der momentanen Situation auch überfordert. Das Unternehmen muss ja über diesen Börsengang auch Geld behalten. Es muss Geld dazu gewinnen, denn das Unternehmen steht vor großen, sehr, sehr großen Zukunftsaufwendungen in den nächsten Jahren, in neue Antriebe, in neue Technologien. Also von daher ist es sicher unter diesem Gesichtspunkt richtig, dass das Unternehmen finanziell stabil bleibt. Und zum anderen ist es natürlich auch ein Signal an die potenziellen Anleger, die jetzt GM-Aktien kaufen, ein klares Signal, wir werden weiter zu General Motors stehen. Das gibt natürlich auch den Anlegern eine gewisse Sicherheit.
Bekommt der US-Staat sein Geld zurück? Das waren immerhin 50 Milliarden, die da investiert wurden in GM.
Nein, mit Sicherheit nicht. Es werden sicher auch über mittlere und längere Sicht, ich schätze, eine Größenordnung von 20 Milliarden bleiben, die einfach in das Unternehmen subventioniert worden sind und die nicht zurückbezahlt werden können.
Bevor ich auf die Zukunft von GM schauen möchte, noch einen Blick auf Europa. Was heißt dieser Börsengang für die GM-Tochter Opel? Wie ist denn die Situation dort, Herr Dietz?
Ja, die Situation von General Motors Europe, von Opel im Speziellen, ist nach wie vor schwierig. Das hängt natürlich auch hier jetzt wieder mit der Marktsituation zusammen. Wir haben einen mehr oder weniger stagnierenden europäischen Markt. Der deutsche Markt ist extrem rückläufig in diesem Jahr um weit über 20% aufgrund der letztjährigen Abwrackprämie, wo wir ja sehr viele Verkäufe haben. Und der deutsche Markt ist natürlich gerade für Opel weiterhin sehr, sehr wichtig. Wir haben jetzt ja gerade auch gehört, Opel macht weiterhin rote Zahlen und der Börsengang wird den Druck auf die Sanierung der europäischen Aktivitäten auf Opel dramatisch erhöhen. Das heißt, die amerikanischen Anleger werden natürlich das nicht tolerieren, dass Opel mittel- und längerfristig weiter rote Zahlen schreibt. Und das heißt natürlich, es besteht die Gefahr, dass wir über kurz oder lang wieder eine Standortdiskussion im Hinblick auf Opel haben und mögliche weitere Einschnitte drohen.
Also Entlassungen auch wieder.
Ja, es wird dabei sicher auch um das Thema Beschäftigung, Werkschließungen gehen können. Aber ich möchte jetzt natürlich auch nicht den Teufel an die Wand malen. Opel hat jetzt in den letzten Monaten viele neue, interessante, attraktive Produkte in den Markt gebracht. Opel kann den Turnaround schaffen, aber es ist ganz klar, der Druck auf das Opel-Management, Opel schnell zu sanieren, wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen, ist mit diesem Börsengang viel, viel höher als vorher.
Zurück zu General Motors. Fast ein Drittel der Belegschaft wurde entlassen, es wurden Werke geschlossen, die Führungscrew wurde ausgewechselt, 4 Marken wurden abgestoßen. GM nach dieser Rosskur, Herr Dietz, wie gut ist dieses Unternehmen langfristig unterwegs?
Das, was man gemacht hat, ist das, was eigentlich jedes Unternehmen macht, wenn es in Schwierigkeiten ist. Zunächst mal eine rein defensive Strategie, eben Kapazität abbauen, Werke schließen, Mitarbeiter entlassen. Das ist leider dann natürlich die unvermeidliche Folge einer solchen Situation. Was jetzt General Motors schaffen muss, ist natürlich über neue Produkte, attraktive Produkte wirklich wieder an Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen. Da muss das Unternehmen eben in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Geld investieren in neue Antriebstechnologien, verbrauchssparsamere Fahrzeuge, auch eine Kompletterneuerung der Modellpalette. Das wird die große Baustelle sein. Was im Moment General Motors sehr, sehr hilft, ist natürlich ihr starkes Engagement in China. General Motors ist mit seinen Marken in China nach Volkswagen die Nummer 2 und der chinesische Markt boomt im Moment und das hilft natürlich jetzt auch General Motors im Moment gute Zahlen, was Absatz und auch was die Ergebnisse anbelangt, zu schreiben.
Aber wenn GM nicht die kleinen Auto produziert oder nicht alternative Treibstoffe, Batterien, Hybride, weiß ich was, liefert, dann wird China wahrscheinlich auch nicht mehr GM-Autos kaufen.
Ja, man muss an dieser Stelle arbeiten, intensiv arbeiten, eben moderne Antriebstechnologien auf den Markt zu bringen. Man ist ja dabei, man hat mit dem Chevrolet Volt ein erstes Elektroauto jetzt in den Markt gebracht. Das ist ein sehr interessantes Konzept, ein Mischkonzept aus einem elektrischen Antrieb und einem Verbrennungsmotor, der dann als sogenannter Reichweitenverlängerer arbeitet. Das heißt, dass ich also mit einem Elektroauto auch eine Reichweite von 400 bis 500 Kilometer habe. Das ist ein technisch sehr, sehr interessantes Konzept. Die Entwicklung geht im Übrigen bis auf Mitte der 90er Jahre zurück. Das zeigt auch, was man eigentlich verschlafen hat. Man war eigentlich Mitte der 90er Jahre schon so weit, ein solches Fahrzeug auf den Markt zu bringen, bringt es jetzt, aber ist damit dem Wettbewerb voraus. Das könnte ein wirklicher Hoffnungsträger für General Motors in den nächsten Jahren werden.
Und das Auto der Zukunft? Wie sieht das aus, Herr Dietz?
Ja, das Auto der Zukunft wird natürlich regional sehr unterschiedlich aussehen. Die Märkte sind unterschiedlich. Wir haben in Europa nach wie vor einen sehr, sehr hohen Dieselanteil. Der Diesel ist auch nach wie vor ein sehr interessantes Aggregat, was Verbrauch anbelangt. Und da muss man natürlich auch in Europa diese Technologie weiter anbieten. Aber der Trend geht natürlich in Richtung elektrifizierte Antriebskonzepte, also der Hybridfahrzeuge, der Elektroautos, vor allem für den amerikanischen Markt und auch den chinesischen Markt, muss man solche Autos im Angebot haben, um langfristig erfolgreich zu sein.
Sie haben vorher den Rückgang der Verkäufe angesprochen, jetzt in Deutschland, auch in der Schweiz. Also 2009 gingen die Autoverkäufe bis zu 9% zurück. Warum eigentlich? Kann man also jetzt mal abgesehen, ist es nur Krise oder ist es auch so, dass man sich wirklich in den Städten vielleicht überlegt, brauche ich überhaupt ein Auto?
Nun, die Rückgänge 2009 und auch jetzt im Jahr 2010 sind sicher direkt, indirekt Folgen der Krise. Wir hatten ja gerade in einigen europäischen Märkten im letzten Jahr Anschubhilfen, Kaufhilfen, Abwrackprämien, wie in Deutschland, wie in Frankreich, aber auch in Spanien, Großbritannien. Die sind in diesem Jahr ausgelaufen und deshalb gehen dort die Zahlen zurück. Der Markt in der Schweiz hat es diese Kaufhilfen nicht gegeben. Deshalb ist der Markt letztes Jahr zurückgegangen, stabilisiert sich jetzt aber in diesem Jahr doch sehr deutlich. Aber Sie sprechen natürlich ein Thema an, was die Branche langfristig sicher beschäftigen wird. Wir stellen fest, dass gerade in Großstädten immer mehr Menschen kein Auto mehr haben. In Tokio haben nur noch 50% der Menschen ein Auto. In Paris sind es 60%, also 40% haben kein Auto. Und auch in Großstädten wie zum Beispiel in Zürich wächst die Zahl derjenigen, die auf ein Auto verzichtet. Das ist eine Entwicklung, auf die sich natürlich auch die Industrie einstellen muss, dass sie gerade in Ballungszentren Fahrzeuge anbieten muss, die für solche spezifischen Verkehrsverhältnisse wie in Ballungszentren geeignet sind, also kleinere Fahrzeuge, Zero-Emission-Fahrzeuge, Fahrzeuge, die also null Emissionen lokal haben. Das ist eine weitere Herausforderung, die vor der Branche steht.
In den USA ist das noch schwer vorstellbar. Dort haben wirklich die meisten Menschen noch ein Auto, auch in den Städten. Für die Zukunft von GM, Herr Dietz, wie entscheidend ist der Heimmarkt, dass dort auch die Autos gekauft werden? Immerhin hat der Staat dieses Unternehmen ja auch gerettet.
Ja, der Heimmarkt ist natürlich für General Motors sehr wichtig, aber er hat nicht mehr die Bedeutung wie vor zwei Jahren, weil, wie ich vorhin auch erwähnt habe, China mittlerweile ein zweites sehr, sehr wichtiges Standbein für General Motors geworden ist. Und dieser Markt, der chinesische Markt, wird ja in den nächsten Jahren weiter wachsen. Es wird über kurz oder lang der größte Automobilmarkt der Welt sein. Wir erwarten, dass in China im Jahr 2020 jährlich etwa 20 Millionen Fahrzeuge verkauft werden. In Amerika zum Vergleich werden es etwa 12 bis 13 Millionen sein. Also China ist ein wichtiges Standbein geworden. Das relativiert etwas die Bedeutung des nordamerikanischen Marktes, aber der bleibt natürlich für General Motors wichtig. Und da sind natürlich auch ein paar Fragezeichen zu machen, denn die amerikanische Konjunktur kühlt sich ab. Viele erwarten, dass auch der amerikanische Automobilmarkt im nächsten Jahr zurückgehen wird. Und damit wird natürlich der Wettbewerbsdruck auf dem amerikanischen Markt, der ja auch sehr stark über Nachlässe, Kundenrabatte ausgefochten wird, wird der Wettbewerbsdruck wieder größer werden. Und das wird natürlich auch die Situation für General Motors wieder schwieriger machen.
Der Börsengang von GM, erster Anfang einer wahrscheinlich noch langen Geschichte. Herr Dietz, besten Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.